eine neue Art von Albtraum. Eine menschenleere Parallelwelt sich wiederholender fensterloser Stockwerke, die unsere Realität auf den ersten Blick spiegelt und sich ihr doch mit jedem Schritt weiter entzieht. Verstörend verlassen wirken die labyrinthischen Räume, doch allein ist man dort nicht. Und am Sonntag laufen zwei Filme, die nicht neu sind. Der erste ist die Verfilmung eines Romans, der in den, ich glaube, Nullerjahren erschienen ist. Der Roman heißt Er ist wieder da. Der Film heißt ebenso. Der Film ist 2015 gedreht worden und beinhaltet die Vorstellung, dass 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs der ehemalige Reichskanzler und gescheiterter Gründer des tausendjährigen Reichs in Berlin der Gegenwart aufwacht. Und er muss feststellen, dass hier einiges ganz und gar nicht so läuft, wie er es eigentlich geplant hatte. Und diese Geschichte wird dann erzählt, und das brauche ich jetzt auch nicht weiter zu auszuführen, weil dieser Film, wie gesagt, nicht neu ist. Er ist auf der einen Seite erschreckend und auf der anderen Seite amüsant. Jedenfalls habe ich es so empfunden. Und der zweite Film, der am Sonntag im Kinoclub läuft, trägt den Titel Und morgen die ganze Welt. Luisa ist 20 Jahre alt, stammt aus gutem Haus, studiert Jura im ersten Semester und sie will, dass sich etwas verändert in Deutschland. Alarmiert vom Rechtsruck im Land und der zunehmenden Beliebtheit populistischer Parteien tut sie sich mit ihren Freunden zusammen, um sich klar gegen die neue Rechte zu positionieren. Schnell findet sie Anschluss bei dem charismatischen Alpha und dessen bestem Freund Lenore. Für die beiden ist auch der Einsatz von Gewalt ein legitimes Mittel, um Widerstand zu leisten. Bald schon überstürzen sich die Ereignisse und Luisa muss entscheiden, wie weit zu gehen sie bereit ist, auch wenn das fatale Konsequenzen für sie und ihre Freunde haben könnte. Und dazu gibt's einen Trailer.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand.
Hallo, guten Morgen. Steht auf, wenn ihr Bock habt.
Hallo, also ich bin Luisa. Ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein.
Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren.
Ey, Zuguck wir es nicht.
Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Es ist absoluter Schwachsinn. Ich habe kein Problem damit, irgend so einen Arschloch mal für 3 Tage ins Krankenhaus zu schicken. Rettet vielleicht irgendwem das Leben.
Hemsdorf, da protestieren jedes Wochenende besorgte Bürger, seit eine Frau niedergestochen wurde.
Was macht ihr denn hier?
Omelett.
Hör auf, ey, was soll das?
Damals ging es noch ums große Ganze, nicht so ein kleinen Jazz hier.
Willst du es wieder so machen?
Kann man sich denn aussuchen?
Was bringen diese ganzen Gesetze, wenn da sowieso niemand dran glaubt?
Hä? Bist du irgendwie paranoid?
Wohin fahrt ihr?
Camping.
Fuck, das ist Sprengstoff.
Das ist doch kein Spiel mehr! Das willst du doch gar nicht, was hier passiert!
Du sitzt da immer nur rum und guckst zu, aber dann hinder nicht andere Leute daran, wirklich etwas zu machen.
Seid ihr eigentlich bescheuert? Bis gestern war das P81 ein gemeinnütziger Verein. Jetzt sind wir eine kriminelle Vereinigung.
Wir wollen Tote sehen.
Und du? Was willst du?
Und morgen die ganze Welt. Soweit der Trailer dazu. Der letzte Film, den ich jetzt für das Programm dieser Woche, dieser heute anlaufenden Kinowoche, erwähnen kann für den Kinoclub, ist Der verlorene Mann, der neu anläuft in der kommenden Woche, dann ab Montag. Das ist ein wie ich von der Beschreibung her sagen würde, interessanter Film. Die Künstlerin Hanne, die immer noch als Kunstlehrerin arbeitet, lebt mit ihrem Mann Bernd, einem Pfarrer im Ruhestand, schon lange mitten in der Oberpfalz auf dem Lande. Die beiden sind ein Musterbeispiel für die routinierte Zweisamkeit eines miteinander älter gewordenen Paares. Keine große Leidenschaft, aber stattdessen eine innige Zuneigung und viel Vertrauen. Eines Tages steht Hannes Ex-Mann Kurt vor der Tür. Er ist dement geworden und kann sich nicht einmal mehr daran erinnern, dass er von Hanne geschieden ist. Irritierenderweise verhält er sich, als ob er sich gerade eben verabschiedet hätte und nicht vor 20 Jahren. Tatsächlich ist er aber fitter, als man denken könnte. Denn er ist aus dem Pflegeheim abgehauen, wo er gelandet ist, weil seine Tochter, die sich eigentlich um ihn kümmert, dringend beruflich verreisen musste. Hanne will mit Kurt nichts zu tun haben und möchte ihn am liebsten wegschicken, aber Bernd hält sie davon ab. Er hat Mitleid mit dem eigentlich freundlichen, wenn auch stark verwirrten Mann. Und so nehmen die beiden ihn erst einmal bei sich auf. Doch was als Geste der Hilfsbereitschaft beginnt, entwickelt sich schnell zu einer schwierigen Dreieckskonstellation, in der sich für alle Beteiligten alte und gegenwärtige Probleme eröffnen. Hanne und Bernd haben die Situation unterschätzt. Sie finden trotz intensiver Suche keinen Pflegeplatz für Kurt und sie geraten immer mehr in eine unerwartete Beziehungskrise, denn der Demenzkranke, aber stets gut gelaunte Demenzkranke, entpuppt sich als echte Konkurrenz für Bernd. Und der verlorene Mann, der hat auch einen Trailer, den ich jetzt abspiele.
Frau Zweig,
ja?
Sie riechen ein bisschen nach Rauch.
Ach, guck mal an, bist ja ganz heller. Mhm. Kümmer dich mal ein bisschen um dein Kunstwerk. Wer nicht fertig wird, kriegt eine 6.
Eine 6?
Ja.
Hallo. Ist alles in Ordnung? Anne, wer ist das?
Das ist Kurt. Kurt, mein Ex-Mann. Dass wir noch beide verheiratet sind.
Hallo, ich bin Bernd Zweig. Chopin. Schön.
Das geht uns nichts an.
Wenn jemand in Not ist, dann geht uns das immer was an. Was ist denn?
Katzenfahrer habe ich mal stecken lassen.
Man hat uns hierher geschickt, dass wir ihn jetzt hier abliefern können. Er hat Alzheimer.
Es tut mir leid, dass du Alzheimer hast. Mach die Augen zu. Du bist mir jeden Tag schöner geworden.
Ich habe eine schrecklich gut aussehende Frau!
Ich war letzte Woche mit Kurt in einer Demenz-WG. Sie würden ihn aufnehmen.
Ich kann ihn nicht hier lassen. Ich fühle mich verantwortlich.
Du warst alles für mich. Ich bin nur nie so tief verletzt worden.
Es wird immer schwieriger werden.
Hast du einen anderen Mann?
Und wir beide werden auch älter. Wenn ich an Kurz Stelle wäre und vielleicht irgendwann einmal bin, würde ich mich sehr glücklich schätzen, mich an deiner Seite zu wissen.
Ich bin der Mann von Hanne.
Ach so?
Wir haben eine offene Beziehung, ja.
Der verlorene Mann. Ab Montag im Kinoclub zu sehen. Ich komme zu dem großen Kino, zu dem sogenannten großen Kino CineStar. Dort sind die neu beginnenden Filme drei. Einer heißt Obsession, du sollst mich lieben. In diesem Film nutzt der hoffnungslose Romantiker Bear ein One-Wish-Willow, um seinen Crush für sich zu gewinnen. Dieser magische Gegenstand erfüllt Wünsche, wenn man ihn zerbricht. Zunächst scheint er genau das zu bekommen, was er sich schon immer wünschte. Doch schnell muss er feststellen, dass manche Wünsche einen finsteren, unheimlichen Tribut fordern. Obsession feiert 2025 auf dem Toronto International Film Festival Premiere und war dort in der Sektion Midnight Madness nominiert. Ein Film, der sich vielleicht auch lohnen könnte. Und um das zu beurteilen, habe ich hier den Trailer dazu.
überhaupt mal mit Niki geflirtet?
Ich hol mal ein paar Shots.
Ich komm mit.
Wenn sie dir so viel bedeutet. Und ich weiß, dass es so ist. Sag ihr, Niki, ich finde, wir sollten mal was trinken gehen.
Niki, warte. Ich wollte dich fragen.
Was?
Ich weiß nicht mehr, was es war.
Gute Nacht.
Gute Nacht. Oh. Wieso? One wish, Willow. Du hast nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass Niki Freeman mich mehr liebt als alles andere.
Bear, ich liebe dich so, 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 so sehr. Eine Liebe, die nur der Zweig einer Weide hervorrufen kann. Ich finde es komisch, dass ihr zwei plötzlich datet. So richtig datet.
Niki macht gerade irgendwas durch, glaube ich.
Sie was? Geht's ihr gut?
Nein.
Alter, hast du sie verhext oder sowas?
Obsession, du sollst mich lieben. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer. Und der nächste Film, der im Sinister anläuft, ist Supergirl. Da hänge ich den Trailer gleich hinten dran.
Ich wollte nur mal hören, ob du schon weißt, wann du wieder zurück sein wirst. Weißt du, ich mache mir Sorgen, ob du hier klarkommst, wenn du ständig die Erde verlässt, Kara. Ich habe Sorge, dass du keine Leute triffst.
Tja, das ist das Ding, Clark. Ich habe keine Leute. Zu Hause ist, wo du bist, Buddy. Krypto und ich hatten wenigstens uns. Ganz ehrlich, ich dachte, wir hatten Glück. Aber jedes Glück geht wahrscheinlich irgendwann zu Ende.
Krypto!
Was kann ich tun?
Die Briganten tragen das Gegengift immer bei sich. Er hat 3 Tage.
Du darfst mich nicht hängen lassen.
Krim von den gelben Hügeln hat meine Familie ermordet.
Tu einfach, was ich sage. Und stopp mich. Sieht nicht so aus, als würde das hier gut ausgehen.
Supergirl. Kara wird in der Beschreibung als Supergirl bezeichnet, die sich oder das sich mit einem unerwarteten und skrupellosen Gegner konfrontiert sieht. Widerwillig tut sie sich mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammen und begibt sich auf eine spektakuläre Reise durch das Universum, um Gerechtigkeit zu erlangen und Vergeltung zu üben. So die Kurzbeschreibung von Supergirl, und diese Kurzbeschreibung kommt mir irgendwie aus anderen Filmen bekannt vor. Das heißt aber natürlich nicht, dass dieser Film nicht Neuigkeitswert hat und interessante neue Aspekte dieser Geschichte beinhaltet. Und der letzte neue Film, der im Sinister läuft, ist Minions and Monster. Und jeder, der diese Filme mag, weiß, was da spielt und was da abfährt. Und Minions und Monster erzählt die abgefahrene, noch einmal aberwitzige und natürlich absolut wahre Geschichte von den Minions und wie sie Hollywood erobern, Filmstars werden, alles verlieren, Monster auf die Welt loslassen und sich dann heldenhaft daran machen, den Planeten vor genau dem Chaos zu retten, das sie selbst angerichtet haben. Minions und Monsters. Das waren die Neuerscheinungen dieser Filmwoche, die heute beginnt. Ich hoffe, es gelingt euch, den einen oder anderen Film sich anzugucken und zu Gemüte zu führen, obwohl Juli ist und schönes Wetter vielleicht stattfindet und deswegen auch nicht unbedingt Kinowetter ist. Und weil Juli ist, habe ich jetzt ein paar Songs, die sich auf den Juli beziehen, in den verschiedenen Sprachen, die mir zur Verfügung gestanden haben, als ich sie zusammengestellt habe. Erst einmal fangen wir an mit Alexander Pierce, July. Gehen über zum französischen Juli, zum Juillet mit Émile Bourgaud.
Thank you. parfois s'écroule. Samy, j'aurais besoin de toi.
Juillet war das Juli auf Französisch. Ich komme zu einem wissenschaftlichen Thema. Gewisser Schnitt vom Juli zur Wissenschaft. Und zwar habe ich im Mai gelesen, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft mehrere neue Sonderforschungsbereiche eingerichtet hat. Und einer davon ist angesiedelt in Jena. Und die Sprecherin dieses neuen Sonderforschungsbereiches, der den Titel Virus Revolution trägt, ist Manja Marz, eine Professorin dort. Und ich habe mich mit ihr über die Frage unterhalten, was ist eigentlich ein Sonderforschungsbereich und was beinhaltet dieser Forschungsgegenstand, den sie da mit vielen anderen zusammen in Jena verfolgt. Und an den Anfang dieses Gesprächs habe ich die Frage gestellt, was es eigentlich für einen Wissenschaftler bedeutet, zum Sprecher eines Sonderforschungsbereichs gekürt zu werden.
Besondere und große Auszeichnung, dass wir einen SFB hier in Jena einrichten dürfen, weil mit einem SFB kann man ganz große wissenschaftliche Fragen beantworten, die man vielleicht mit einzelnen Arbeitsgruppen gar nicht beantworten kann. Das heißt also, mehrere Forschenden erkennen gemeinsam Herausforderungen und Forschungsziele und daraus entsteht dann eine Idee, die dann langfristig und interdisziplinär beantwortet werden kann. Und der SFB bietet so einen Rahmen, um Expertisen aus verschiedenen Disziplinen zu bündeln und ist für 3x4 Jahre, also bis zu 12 Jahren angelegt.
Und wie funktioniert das? Wie kommt sowas zustande? Sitzt man da mit Kolleginnen und Kollegen am Kaffeetisch und unterhält sich darüber, was man noch alles rauskriegen müsste, könnte, sollte? Und dann ist dafür aber kein Geld da und dann kommt man auf die Idee, einen Sonderforschungsbereich zu beantragen. Wie funktioniert das?
Ich glaube, das ist grundsätzlich für alle Drittmittel in der Forschung genau so. Aber bei einem SFB versucht man, glaube ich, übergeordnete Fragen zu beantworten. Das heißt, man entwickelt über einen langen Zeitraum hinweg ein gemeinsames wissenschaftliches Konzept, arbeitet dann diese verschiedenen Fragestellungen in einem umfangreichen Antrag aus. Dann gibt es vor Ort Begutachtung und eine wissenschaftliche Evaluation. Und dann gibt es letztlich natürlich die Entscheidung seitens der Förderorganisation, in dem Fall der DFG. Und dieser gesamte Prozess dauert häufig mehrere Jahre. In unserem Fall haben wir mit der Planung vor 10 Jahren angefangen und haben verschiedenste Fragestellungen zusammengefügt, sodass insgesamt auch ein Antrag, der über 400 Seiten geht, zusammengekommen ist und abgegeben haben.
Ist das, fällt mir jetzt als Zwischenfrage ein, ist das ein Beispiel für die Bürokratie, unter der wir leiden?
Tatsächlich gab es wohl vor mehreren hundert Jahren einen sehr berühmten Wissenschaftler, zum Beispiel Einstein, der einfach nur gesagt hat, ich brauche Forschungsgeld. Und dann wurde ihm das gegeben, ganz ohne Begründung. Und heutzutage wäre sowas nicht mehr möglich. Heutzutage ist es schon so, dass man sehr gut begründen muss oder sollte, wofür man diese Forschungsgelder auch einsetzen möchte, weil es einfach hochkompetitiv ist.
Aber wahrscheinlich wird man doch, wenn man so einen Antrag mit vielen anderen zusammenstellt, schon bei der Antragsformulierung lernen.
Das ist absolut richtig. Und gerade bei solchen interdisziplinären Feldern, wie wir es jetzt auch bei unserem SFB haben, muss man auch erstmal lernen, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Und das dauert und ist auch in der Überzeugung für die Gutachter ein ganz wesentlicher und kritischer Punkt, der aber auch sehr überzeugt hat in unserem Fall.
Welche anderen Wissenschaften sind denn in diesem Sonderforschungsbereich zusammengefasst?
Also in unserem Sonderforschungsbereich sind sehr viele verschiedene Disziplinen zusammengefasst. Das ist auch eine Besonderheit unseres SFBs. Bei uns beschäftigen sich mit dem Thema Bioinformatiker, Virologen, Molekularbiologen, Immunologen, Biophysiker, Photoniker, Physiker, Informatiker. Eine ganz große Rolle spielt auch künstliche Intelligenz. Aber auch Mediziner sind wichtig, Datenwissenschaftler sind wichtig und ganz besonders ist für mich wichtig, dass wir auch Sozialwissenschaften einbinden konnten, weil für uns, wir haben ja eine Mission, dass wir das, was wir auch rausbekommen, auch in die allgemeine Bevölkerung überführen können, dass wir mit unserem Wissen vielleicht auch aufklären können.
Das klingt jetzt also gigantisch. Wie viele Leute sind denn da dabei, die da mitarbeiten in diesem Netzwerk?
In unserem SFB, der mit als ein größerer SFB gilt, haben wir 31 verschiedene Professoren und PIs, nennt man die, Principal Investigators, die hier agieren.
In wie vielen Ländern?
Die Sonderforschungsbereiche der DFG sind ausgelegt, Forschung in Deutschland zu machen. Das heißt, alle Wissenschaftler, die hier beteiligt sind, kommen aus Deutschland. Ganz selten kann man auch jemanden aus dem Ausland mit einbinden, aber das bedarf größerer Begründung, warum das geht und meistens nur dann, wenn die Expertise in Deutschland nicht vorhanden ist.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Form geredet. Lassen Sie uns mal zum Inhalt kommen. Was ist das Ziel dieses Sonderforschungsbereichs bzw. des Antrags, mit dem Sie diesen Sonderforschungsbereich beantragt haben?
Unser Sonderforschungsbereich hält das Akronym Virus Revolution. Es geht also darum, für Virologen bioinformatische und photonische Werkzeuge zu erstellen, damit die dann viel besser arbeiten können. Das heißt, ein Ziel ist es, dass wir schneller Viren erkennen können und schneller charakterisieren können, dass wir vielleicht das Genom eines Virus und die Mutationen schneller analysieren können oder überhaupt analysieren können, dass wir die Wechselwirkung zwischen einem Virus und seiner Hostzelle, also seiner Wirtszelle, besser verstehen, dass wir aber auch die Infektionsprozesse in Echtzeit hochauflösend beobachten können. Das heißt, dass wir das mikroskopieren können oder auf andere Art und Weise visuell darstellen können. Und letztlich ist natürlich das übergeordnete Ziel, dann Medikamente, Impfstoffe und Diagnostika zu entwickeln.
Also dass der Bereich ist eingegrenzt schon auf menschliche Gesundheit, habe ich das richtig verstanden?
Nein, es geht nicht nur um menschliche Krankheitserreger. Der Fokus liegt auf grundlegenden biologischen Mechanismen von Viren, so dass wir in unserem Sonderforschungsbereich nicht nur humanpathogene Viren angucken, wir schauen uns auch Viren an, die auf Tiere, Pflanzen und in der Umwelt agieren und wir schauen uns auch Phagen an. Das sind also Viren, die Bakterien infizieren.
Ein möglicher Output, wenn ich das so sagen darf, ist schon auch bei menschlichen Krankheitsfällen herauszubekommen, was ist die Ursache und wie kann man mit dieser Ursache sinnvoll umgehen.
Das ist richtig. Wir versuchen, für den nächsten Virusausbruch vorbereitet zu sein. Wir haben eine Vision, dass wir eine Plattform schaffen, in der verschiedenste Wissenschaftler, die aus unserem Sonderforschungsbereich natürlich, aber auch Wissenschaftler, die außerhalb Deutschlands sind, dass all die Tools, die entwickelt wurden, um halt Viren zu charakterisieren und zu verstehen, dass die alle zusammengefügt werden, sodass wir dann konzertiert, wenn wieder ein Virusausbruch geschehen sollte, reagieren können. Und das auf verschiedenen Ebenen. Auf der Evolution, wir versuchen Zell- und Wirtstropismus zu verstehen und natürlich die Virulenz und auch die Pathogenität eines Virus vorherzusagen.
Eine anspruchsvolle Angelegenheit. An welchen Stellen hapert es denn im Moment?
Im Moment ist es so, dass viele Virologen, die sehr namenhaft sind, sich auf eine Virusfamilie konzentrieren. Und wir haben gerade hier in Deutschland das Glück, dass wir sehr hochrangige Virologen haben. Und dann ist es so, dass die Tools, die entwickelt werden müssten, um hier die Virologie voranzutreiben, von Bioinformatikern oder auch Photonikern entwickelt werden, die vielleicht ganz vereinzelt sitzen. Und wir versuchen genau, diese Leute zusammenzuführen, die Synergien zu bündeln und auch die großen Lücken, die halt derzeit noch nicht adressiert werden, mit unserem Sonderforschungsbereich zu füllen.
Sie sind jetzt in diesem Sonderforschungsbereich die Sprecherin. Was bedeutet das in Aufgaben?
Als Sprecherin habe ich vielfältige Aufgaben. Ich bin natürlich dafür da, den Sonderforschungsbereich nach außen hin darzustellen, aber auch intern zu koordinieren, die verschiedenen Wissenschaftler zusammenzubringen, immer wieder übergeordnete Fragestellungen aufzuwerfen und dann zu schauen, mit den verschiedenen Modulen und Tools, die wir entwickeln, wie können wir die eigentlich beantworten.
Also ich habe bei der DFG gelesen, es gibt insgesamt in Deutschland so um die 260 Sonderforschungsbereiche. Sie arbeiten doch aber unabhängig von der Existenz dieses Sonderforschungsbereichs mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ohnehin zusammen.
Ja, das ist richtig. Für mich ist es sehr wichtig, verschiedenste Disziplinen zusammenzubringen, sodass wir eben auch vor 10 Jahren das sogenannte Europäische Virus-Bioinformatik-Zentrum gegründet haben, und zwar hier in Jena. Und die Idee war ursprünglich gewesen, dass wir verschiedenste Wissenschaftler aus Deutschland zusammenbringen. Und dann haben wir gesehen, oh, es gibt auch in unseren angrenzenden Ländern in Europa sehr viele Wissenschaftler, die sich hier sehr gut integrieren können. Und mittlerweile haben wir festgestellt, dass das weltweit auf sehr großes Interesse stößt. Mittlerweile haben wir über 3000 Followers auf unseren sozialen Medien. Wir haben über 200 aktive Mitglieder, die direkt für diese Entwicklung von Tools in der Bioinformatik mitwirken für Viren und sind insgesamt über 50 Länder involviert mittlerweile. Aber auch in anderen Verbundprojekten, wie zum Beispiel den EU-Projekten ITN, konnten wir überzeugen. Und auch hier wurden mehrere Fördermittel in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellt, die dann zu unserem jetzigen Sonderforschungsbereich Vorarbeiten auch bilden konnten.
Tolle Entwicklung, kann man nicht anders sagen. Soweit zu dem fachlichen Teil. Sie sind, habe ich auch noch gelesen, Weltmeisterin im Amateur-Go-Spiel geworden. Im März dieses Jahres, glaube ich, war das. Was hat das Go-Spiel mit Ihrer wissenschaftlichen Betätigung zu tun?
Ja, das ist richtig, danke. Ja, also ich glaube, es gibt schon Parallelen zwischen meinem Forschungsfeld und dem Brettspiel Go. Also inhaltlich sind Forschung und Go natürlich sehr unterschiedliche Bereiche, aber Go ist vor allem ein persönliches Hobby und ein Ausgleich zur wissenschaftlichen Arbeit. Und direkte fachliche Verbindung gibt es meistens nicht. Aber es gibt durchaus Parallelen in der Denkweise, weil beide erfordern strategisches Denken, langfristige Planung. Man muss mit Unsicherheiten umgehen können und auch Entscheidungen auf Basis unvollständiger Informationen treffen können. So Mustererkennung spielt, glaube ich, in der Forschung genauso wie im Go eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, darin bin ich ganz gut.
Schön zu hören. Dann wünschen wir Ihnen für Ihre Forschung viel Erfolg für den Sonderforschungsbereich. Er kommt letztlich ja vermutlich auch uns irgendwann möglicherweise mal zugute.
Das hoffe ich.
Dankeschön.
Wir haben auch innerhalb des SFBs, ich glaube, ich habe es vorhin kurz erwähnt, eben so ein Outreach-Modul erstellt. Und in diesem Outreach-Modul geht es genau darum, dass man halt die Wissenschaft in die Lay Public, heißt es immer auf Englisch, ich habe immer mit Deutsch Probleme, dass man die halt überträgt. Und wir versuchen halt natürlich mit Blogs und Internet, Social Media zu punkten. Aber mir ist es auch ganz wichtig, mit einem sehr regelmäßigen Podcast oder mit Radiobeiträgen tatsächlich die Zuhörer zu erreichen, weil ich glaube, dass das ein Medium ist, was viel eingängiger ist, als wenn man sich hinsetzt, liest und viele Sachen vielleicht länger dauern. Vielleicht kann man da ja in einem halben, dreiviertel ganzen Jahr, wenn diese Programme auch angelaufen sind, auch darüber nochmal berichten, aufmerksam machen, dass vielleicht interessierte Zuhörer sich auch in unserem Podcast einklinken können.
Das war Manja Marz von der Universität Jena, mit der ich mich über den neuen Sonderforschungsbereich Virus Revolution unterhalten habe. Und was ich vergessen habe zu sagen in der Anmoderation und im Interview kam es jetzt auch nicht drin vor, ist, dass Manja Marz selbst Bioinformatikerin ist, also einer der vielen Wissenschaftszweige, die in diesem Sonderforschungsbereich zusammengefasst worden sind oder werden, um möglichst rasch zu wissenschaftlich tragfähigen Ergebnissen zu kommen und Viren zu erkennen und einordnen zu können, relativ rasch, und vor allen Dingen dann auch zu überlegen und herauszufinden, was man dagegen einsetzen kann, wenn es sich denn um Viren handelt, gegen die man glaubt, etwas unternehmen zu müssen oder zu wollen. Soweit zur Wissenschaft, und ich komme zurück zum Juli und habe jetzt noch zwei Stücke, die sich in anderen Sprachen mit dem Thema beschäftigen, nämlich Italienisch und Portugiesisch.
Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirai. Una promessa l'amore porterà, yeah, 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 yeah. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Si veste di novembre se non arrivi tu, yeah, 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 yeah. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più, yeah, 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 yeah. Ma perché in riva al mare non ci sei, amore, amore? Ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio, stamani al mio risveglio non ci speravo più. Luglio, credevo ad un abbaglio e invece ci sei tu. Ci sei tu.
Se agosto abraça o desgosto. seu rosto novamente. Mais uma curva entre nós dois, estou descrente. Entre outras tantas, o calor já não se sente. De fronte à porta, pare e penso se convém bater. Ou se é mais fácil me esconder, já que é tão simples pra nós dois.
War das noch einmal auf Portugiesisch. Santa Maria da Feira. Waren das, die das gesungen haben oder gespielt haben oder uns dargebracht haben, wie auch immer. Wir sind in der letzten halben, fast schon in der letzten Viertelstunde dieser Sendung angekommen und es bleibt mir nicht viel anderes übrig, als erstens den heutigen Namenstag zu erwähnen. Das ist der weibliche Name Wiltrud. Ein vermutlich mittlerweile ziemlich seltener Name. Der Name bzw. der Begriff stammt aus dem Altniederdeutschen und dem Althochdeutschen und verbindet zwei Begriffe miteinander, nämlich den Begriff für Wille, nämlich Viljo, mit Trut, Kraft und Stärke. Wenn uns eine Wiltrud zuhören sollte, Glückwunsch, Sie haben oder du hast heute Gelegenheit, darüber und das zu feiern. Und von den Namenstagen komme ich natürlich zu den Geburtstagen, allen Geburtstagskindern, die zuhören und allen, die Geburtstagskinder kennen und zu denen heute gehen, sage ich alles Gute für die Geburtstagskinder und freundliche Grüße von Radio Frei und von unterdessen an diejenigen, die Geburtstagskindern heute gratulieren zu ihrem Geburtstag. Was die Geburtstage anlangt, die dieser Tag in der Vergangenheit alle mit sich gebracht haben, kann ich eigentlich nur drei nennen, die heute noch tragen gewissermaßen. Der erste ist Hermann Hesse, 1877 am 2. Juli geboren, ein deutschsprachiger Schriftsteller, Maler und auch Nobelpreisträger, der vermutlich gar nicht mehr sehr viel gelesen wird heutzutage. Es lohnt sich aber immer wieder einmal zwischendurch eins seiner vielen Bücher zu lesen. Ich erinnere mich dran, dass in mir beim Lesen seiner Bücher das Herz immer aufging, weil die sehr die Emotionen ansprechen. Das zweite ist ein Physiker, der in der allgemeinen Öffentlichkeit auch vermutlich gar nicht mehr bekannt ist, der aber eine große Rolle in der Entwicklung der Physik gespielt hat, Hans Bethe nämlich, der 1906 am 2. Juli geboren ist, also jetzt genau vor 120 Jahren. Er ist Nobelpreisträger und hat erstmals für ein Thema der Astrophysik über die Energieumwandlung in den Sternen gearbeitet, also letztlich die Frage herauszubekommen versucht, wie die Sonne funktioniert. Er war auch ein Pionier der Anwendung der Quantenmechanik auf verschiedenen Gebieten der Physik. Er hat leider im Dritten Reich auch innerhalb der nationalsozialistischen Bewegung eine gewisse Rolle gespielt, was aber seine wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht relativieren soll. Und der dritte, den ich erwähnen will, 1922 geboren, ist Pierre Cardin, der französische Modeschöpfer und Unternehmer, dessen Name noch heute nicht nur in der Mode, sondern eben auch in der Drogerie mit seinen Parfums etc. eine bekannte Rolle spielt. Und daneben gibt es natürlich viele andere, die heute Geburtstag haben oder gehabt hätten, die man erwähnen könnte, aber keinen, wo ich sagen würde, den sollte man hier jetzt heute erwähnen. Wenn einer von euch jemanden kennt, von dem er denkt, also der hätte nun unbedingt erwähnt werden müssen, lasst es mich wissen. Ich habe ein Jahr Zeit, am 2. Juli des Jahres 2027 dann darauf zurückzukommen. Die Musik dieser Sendung hat sich mit Sommer, mit Hitze, mit dem Juli beschäftigt und so geht sie auch zu Ende. Wir hören einen Song, den ich außerordentlich geliebt habe, immer wieder, weil er so wunderbar fetzig in meinen Augen jedenfalls ist. Und der heißt Summer in the City von Love and Spoonful.
Isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city.
Das war Summer in the City. Was ich gar nicht erwähnt habe, aber natürlich hätte erwähnen müssen, ist, dass an diesem Wochenende in Thüringen ja die Sommerferien anfangen und dass es Zeugnisse gibt. Und allen, die heute ihre Zeugnisse mit Bangen erwarten, die morgen ihre Zeugnisse bekommen, wünsche ich, dass ihr Bangen völlig überflüssig war, weil die Zeugnisse besser sind als gedacht und vielleicht so, wie man sich's erhofft hat. Und für die Ferien wünsche ich allen eine schöne Ferienzeit. Genießt es, soweit man es genießen kann, soweit zum Beispiel das Wetter es zulässt. Und wenn das Wetter es nicht zulassen sollte, dann geht in den Schatten und kühlt euch ab. Und wenn ihr wegfahren solltet oder nicht wegfahren solltet, es gibt ja in diesem Jahr wie in jedem Jahr auch wieder viele Angebote für Kinder, Jugendliche, was man in den Sommerferien so alles in der Stadt machen kann. Die Museen bieten da einiges an. Wünschen wir euch alles Gute, damit ihr die Zeit gut verlebt, viel davon habt und euch ganz bestimmt nicht langweilen müsst. Und dazu habe ich jetzt noch einen Song von den Rolling Stones, die dürfen dann natürlich nicht fehlen. Hot Stuff.
Hot stuff. If you're hanging another door, I can't stand it when the music stops.
Die Stones waren das. Und ich muss mich korrigieren, eine Aussage zu Hans Bethe habe ich gerade eben gemacht, die völlig missverständlich gewesen ist, nämlich was seine Zeit im Nationalsozialismus anlangt. Nationalsozialismus, da hat er keine unrühmliche Rolle gespielt. Er ist schlicht und einfach von den Nazis aus dem Extraordinariat für theoretische Physik an der Universität Tübingen rausgeschmissen worden, und zwar deswegen, weil seine Mutter Jüdin war. Und er schrieb selbst im Jahre 1933 an seinen akademischen Lehrer Arnold Sommerfeld: Sie werden wahrscheinlich nicht wissen, dass meine Mutter Jüdin ist. Ich bin also nach dem Beamtengesetz nicht arischer Abstammung und folglich nicht würdig, Beamter des Deutschen Reiches zu sein. Ich muss also wohl oder übel die Konsequenzen ziehen und versuchen, irgendwo im Ausland unterzukommen. Mit seinem Ruf aus der Physik war das nicht schwierig. Er hat dann in den USA weitergearbeitet und hat bis zu seinem Tode im Grunde genommen physikalisch, wissenschaftlich gewirkt. Ich bitte um Nachsicht, dass das vorhin vielleicht falsch rübergekommen ist. Wir schließen mit Laura Branigan, Self-Control. Ich verabschiede mich von euch. Euer Reino. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss, euer Reino.